Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute nicht darüber, was in der Markenführung wirkt, sondern wie wir herausfinden, warum etwas wirkt. Es geht um weit verbreitete Denkfehler im Marketing, um Kausalität versus Korrelation und wie uns KI unterstützen kann, die Quellen von Markenkraft besser zu erkennen. Mein heutiger Gast hat sich genau diesen Fragen verschrieben und das seit über 20 Jahren. Dr. Frank Buckler ist Unternehmer, Wissenschaftler, KI-Pionier und als Gründer von Supra, einem Unternehmen an der Schnittstelle von kausaler KI, Neurowissenschaften und Marketing, hilft der Unternehmen weltweit, die Treiber von Kundenverhalten, Preiswirkungen und Markenperformance zu erkennen. Was treibt Kundenzufriedenheit wirklich? Warum funktioniert der eine Touchpoint und der andere nicht? Was steckt hinter dem NPS-Rückgang, den Dashboards einfach nicht erklären können? Frank Buckler nennt sich selbst den Why-Guy. Und dieser Titel passt. Es geht ihm um wissenschaftlich fundierte, aber zugleich praktisch umsetzbare Einsichten und um den Mut, gängige KPI-Denkmuster radikal zu hinterfragen. Willkommen bei Markenkraft, Frank. Schön, dass du da bist.
Hallo Olaf, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Tolle Einleitung.
Ja, erstmal zu dir ein bisschen, damit meine Hörer dich kennenlernen. Die klassische Frage, die ich immer stelle, was war so das erste Geld, was du verdient hast?
Ich habe mein erstes Geld eigentlich relativ spät verdient. Das war im Studium. Und zwar war ich Grafiker und habe für Computerspiele Grafiken gemalt. Ja? Und da konnte ich eigentlich gutes Geld mit verdienen. Das war so, ja, 1995 war ich Grafiker für Computerspiele.
Interessant. Was kennt man da noch welche? Sind da noch welche von auf dem Markt, die in der 20. Edition?
Nee. Das war halt damals im Bereich Commodore Amiga.
Aha.
Und diese Nische ist dann ausgestorben.
Das stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran. Commodore 64, Amiga. Mhm. Was war denn die erste Marke, die so in deinem Leben, das war wahrscheinlich ein bisschen früher schon, irgendeine Rolle gespielt hat, wo du gemerkt hast, hier hat irgendwie eine Kaufentscheidung, da hatte eine Marke was mit zu tun?
Also für mich ist es wirklich die Marke Commodore Amiga. Und die eigentlich die erste Marke ist, wo ich so Herzklopfen bekommen habe. Es war halt, ich bin in Ostdeutschland groß geworden und es war wahrscheinlich 87, da hat mein Vater, der war halt Leiter in der Automatisierungsabteilung, hat der einen Commodore Amiga mit nach Hause gebracht. Also ein Westgerät, was eigentlich keiner hatte, aber die hatten sich das dann im An- und Verkauf gekauft für 40.000 Ostmark, also 40 mal mehr als im Westen gekostet, weil das war immer noch fünfmal billiger als ein Robotron. Und er brachte diesen Computer nach Hause und das war ein absolut, ein wegweisendes Erlebnis, ja, zu sehen, wie Fotos auf einem Rechner zu sehen sind, Multitasking, alles das, was man heute eigentlich Apple zuschreibt, was die erfunden haben, konnte damals der Commodore Amiga mit Sound, mit Bildern, mit Multitasking und ja.
Ich erinnere mich da auch noch an so eine 3D-Animation von so einem laufenden Tiger. Das hat uns damals mega beeindruckt. So,
ja. Das war Raytracing konnte der, also Bilder berechnen. Das, was wir heute eben dann in Pixar-Filmen und so weiter sehen, das ging auch damals schon in den 80er Jahren, hat dann nur Wochen gedauert mit dem Rechnen. Aber ja, das war so die erste Marke, wo ich wirklich tief dabei war.
Schön. Und bist du beruflich das erste Mal mit dem Thema Marke in Kontakt gekommen?
Das ist beruflich, ist letztlich dann, als ich in die Promotion gegangen bin. Ja, also ich habe erst mal Elektronikfacharbeiter gelernt. Ja, dann mein Vater war Ingenieur und ich sollte eigentlich in Fußstapfen treten. Aber eigentlich bei der Studienwahl wusste ich schon, dass es mir einfach zu wenig, ja. Das ist irgendwie schon was zu langweilig, ja. Ich wollte Neues lernen und deswegen habe ich halt Wirtschaftsingenieur für Elektrotechnik gelernt und Und bin eben da absichtlich ins Thema Marketing und Personal eingestiegen, weil ich hatte immer das Gefühl, the next frontier, ja, das ist der Mensch. Ja, das ist wirklich kompliziert. Ja, die ganze Technik ist also relativ einfach. Ja, kannst du alles formeln, kannst du ausrechnen. Hohe Mathematik ist alles komplex, aber doch letztlich einfach. Und das war immer mein Grundgedanke. Und deswegen bin ich dann eben doch später nicht in die Technik, sondern ins Marketing gegangen, hab im Marketing promoviert.
Aha. Und bei Volker Tromsdorf, glaube ich, ne? War das so?
Bei Volker Tromsdorf habe ich an der Uni gelernt, auch mein Diplom gemacht, aber promoviert habe ich in Hannover bei Professor Wiedmann.
Interessant. Vielleicht für die jüngeren Hörer, kannst du ein bisschen was über Volker Tromsdorf noch erzählen? Wir sind ja ein Bildungspodcast und so Marketinggeschichte und Markengeschichte ist.
Ja, Volker Tromsdorf ist einer der Pioniere des Konsumentenverhaltens, der Ko Forschung für Konsumentenverhalten. Ja, und hat da viel, viel geforscht und viel geleistet. Und er war eben auch jemand, wie eigentlich die ganze Forschungshistorie damals, die immer das Thema Kausalanalyse hochgehalten haben. Das war letztlich, da habe ich es letztlich auch kennengelernt, das Thema Kausalanalyse, dass natürlich, wenn ich etwas machen will im Marketing, dann will ich wissen, welche Aktion führt zu Erfolg. Und das ist eine kausale Fragestellung. Und dafür gibt es die Kausalanalyse. Das hat natürlich die meisten Kommilitonen damals irgendwie gelangweilt, weil zu viel Statistik. Aber ich fand das mega spannend.
Da hat dann der technische Hintergrund wahrscheinlich auch geholfen, dass er da weniger Hürden zu hattest.
Ja,
Ja.
und ich war halt auch schon tief in dem Thema motivierte Analyse. Ich hatte gleich am Anfang des Studiums habe ich mich eben für künstliche neuronale Netze interessiert. Ja, das ist eben so gekommen, dass irgendwie ja, mein Vater fragte mich hier, ich muss Geld anlegen, was soll ich tun? Dann bin ich in den Studentenverein für Börsenstudentenverein gegangen. Und dann plötzlich kam dieser Artikel der Frankfurter Allgemeine. Künstliche neuronale Netze können jetzt die Börse vorhersagen. Wow, und dann habe ich gelesen und dann habe ich einen anderen Kommilitonen dort getroffen, der auch in dem Thema Interesse. Und dann haben wir zusammengesetzt und letztlich jede Woche haben wir da gesessen und haben angefangen zu programmieren. Und hat natürlich auch alles erstmal nicht geklappt, aber durch die diese Auseinandersetzung mit dem Thema und mit echten Daten habe ich dann letztlich verstanden, wie Datenanalyse, wie Data Science funktioniert.
Ja, spannend. Aber da sind wir ja dann bei unserem Thema. Lass uns da einsteigen. Also alle meine Hörer kennen das mit Sicherheit. So eine Kampagne, die performt einfach nicht. Wir haben uns wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Kampagne geht raus und irgendwie performt sie nicht und teilweise der Absatz geht sogar nicht nach oben, sondern teilweise sogar nach unten. Und alle fragen sich, woran liegt's? Ne, warum fu funktioniert das jetzt nicht? Warum sind dann aber die Antworten, die dann generiert werden, häufig in solchen Situationen so schwierig aus deiner Sicht?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, nämlich, dass der Erfolg, den wir sehen, oder das Resultat, das hat viele Ursachen. Ja, also bei einer Kampagne es kann die Kreation sein, ja, sind ja auch mehrere Kreationen teilweise, kann der Media-Mix sein, es kann vieles sein, ja. Es kann die Saisonalität sein oder Wettbewerbsaktionen. Ja, und diese Motivarität, die Tatsache, dass viele Dinge wirken, macht es komplex. Macht es eben so, dass ich es einfach gar nicht mehr mit einfachen deskriptiven Auswertungen begreifen kann. Ja, also wir versuchen das dann zu verstehen, ja, indem wir dann, oh, wir vergleichen mal Werbung A mit Werbung B, ja, oder wie viel Sympathie oder man guckt immer nur auf eine Variable und wie unterscheidet sich das? Ja, ist eine Art Korrelationsanalyse, ja. Und diese Korrelationsanalyse, die ist nicht in der Lage, alle anderen Dinge, die eben nicht dabei kontrolliert werden, zu managen. Da kommt es zu sogenannten Scheinkorrelationen. Also wir versuchen mit unserem Verstand, unser Verstand ist ganz hervorragend in bestimmten Dingen, nämlich in Logikschluss, ja, ja letztlich in Logikschluss, das ist eigentlich das, was unser Verstand kann. Nur diese Logik, die kann eben keine zehndimensionalen oder dimensionalen Logiken mehr verstehen in dem Sinne, ja. Und verstehen bedeutet ja immer ein Verbinden mit Erfahrungen, die man gemacht hat, also, sage ich mal, ja, das ist ein Verstehen. Also kurzum, wir können es nicht verstehen. Wir können die Realität, die wie sie tatsächlich ist, so nicht verstehen. Ja, wir können einfache Auszüge verstehen, ja, aber die Ursachen zurückzuführen, das können wir, dafür brauchen wir Hilfsmittel.
Lass uns da noch, bevor wir dann in die Beispiele einsteigen, wo es da wirklich so greifbar wird, nochmal kurz auf diese Mühe, die wir haben im Umgang mit Komplexität eingehen. Also wir sind ja Seewesen und können uns sehr gut im Raum orientieren. Aber das, was du gerade beschreibst, ist, dass wir ja uns schlecht in Wirkzusammenhängen scheinbar orientieren können, insbesondere wenn die eben nicht einfach sind, sondern komplex. Dann können wir mal kurz definieren, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einfach, kompliziert und komplex, also als Einstieg, damit wir so ein bisschen gedanklichen Frame bauen, warum das eigentlich so ist, worüber wir da sprechen. Also einfacher Zusammenhang ist mechanisch, ne? Dann hier, ich bewege den Hebel und ich sehe, wie die Kraft des Hebels sich auf ein anderes Objekt überträgt. Das wäre als Beispiel.
Genau, also da gibt es zwei Dimensionen. Einmal ist die Anzahl der möglichen Einflüsse. Das macht es kompliziert. Komplex wird es dann, wenn Unsicherheit dazu kommt. Ja? Also wenn ich es eben nicht weiß. Ja, die Elektrotechnik, die ist komplex, aber dadurch, dass ich über Experimente eigentlich sofort immer Dinge erfahren kann, ob es so ist, habe ich wenig Unsicherheit. Ja? Ich weiß genau, wie die Dinge funktionieren, habe dafür Formeln und so weiter. Und im Marketing haben wir viele Variablen, aber wir haben sehr viel Unsicherheit, weil wir wissen ja auch eigentlich gar nicht richtig, wie der Konsument funktioniert. Ja, da haben wir nur vage Theorien, Messmodelle etc. Wie der Mensch oder gar Märkte funktionieren, das ist eher hochkomplex.
Ja,
Ja?
also
Und da ist die
dann,
Unsicherheit
genau,
da.
um das in Bilder zu packen, das heißt nochmal zurück, also der Hebel ist einfach, sag mal, die Wippe auf dem Spielplatz ist einfach, dann wäre eine Grande Complication von Patek Philippe, das sind tausend, ganz, ganz viele Hebel und irgendwelche Sachen, die aber alle in sich gut beschreibbar sind, die aber ganz, ganz viele Faktoren miteinander verbinden, das ist dann kompliziert und komplex, um ein gutes Bild zu finden, wäre zum Beispiel die Anlage eines Gartens, ne, wo bestimmte Dinge, ne, also natürliche Prozesse, vielleicht auch, wo Feedback-Prozesse drin sind, also wo Feedback-Loops enthalten sind, wo das eine dann wieder das andere beeinflusst und die zwischen dem Impuls und der Wirkung dann auch noch zeitversetzt irgendwie was dazwischen passiert. Und das meintest du mit dem, wo Unsicherheit da ist, ne? Also wo man gar nicht weiß, da passiert etwas, man beobachtet eine Wirkung, aber man weiß jetzt nicht genau, welcher Faktor das ist. Wächst die Pflanze nicht, weil sie zu wenig Dünger hat? Wächst sie nicht, weil, ne, der Boden
Der
dafür.
Punkt ist die Unsicherheit. Also auch den Zeitversatz könnte ich mit einer Formel beschreiben. Aber ich weiß es halt so genau nicht. Ich habe eben Unsicherheit, ich habe keine perfekten Formeln.
Okay, und das ist ja der Normalfall im Marketing. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Einflussfaktoren und wollen die Wirkung, beobachten teilweise Wirkung und ja, und dann suchen wir nach einfachen Erklärungen, die ja leider auch in der Politik gerade in Konjunktur haben,
Ja,
weil
wir wollen es ja auch anderen erklären, ne? Die wollen ja auch eine Erklärung.
Genau. Und daraus entstehen Fehlannahmen. Und da haben wir im Vorfeld, weil wir wissen, dass das Thema schwer zu fassen ist, haben wir ein bisschen gesammelt. Und wir haben 10 sozusagen so Fehlannahmen, die Klassiker, auch die viele aus Marketing und der Markenführung wiedererkennen. Die haben wir gesammelt und die kannst du vielleicht an Beispielen illustrieren. Das fand ich sehr, sehr griffig, was du dazu erzählt hast. Und auch in deinen Büchern beschreibst du da sehr, sehr, klare Zusammenhänge, wo man plötzlich merkt, ah, okay, daher kommt das. Wir können ja einfach mal durchgehen. Wir haben 10 Stück Und vielleicht bringen wir die knackig auf den Punkt. Also der erste war zum Beispiel eine Beobachtung, dass weil unsere Kunden eher alt sind, sind alte Zielgruppen affiner für unser Produkt. Das ist unsere Annahme.
Genau, das haben wir jetzt schon in mehreren Industrien gesehen, dass also Beispiel Lotterie, ja, Lotterieindustrie sieht, dass ältere Leute Lotto kaufen. Ne, ja. Und daher ist die Annahme der Marketingleiter, okay, unsere Zielgruppe ist scheinbar alt. Ja. So, und wenn man jetzt mit Kausalanalyse, mit Causal AI da reingeht, haben wir das herausgefunden, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja, je älter die Leute sind, desto weniger sind sie geneigt, jetzt mit Lottospielen anzufangen. Der Fakt ist natürlich trotzdem richtig. Ja, also die Korrelation Alter und Spielen, die ist wahr, die ist aber nicht kausal. Und das begründet sich dann, das kann man eben dann rausfinden in Kausalanalyse, begründet sich damit, dass natürlich mit der Zeit die Leute das Spielen ritualisieren und auch mal ein Gewinnerlebnis haben. Und das macht die loyal, beides. Ja? Sodass also einfach nur die Zeit, mit der man dabei ist, führt zu Loyalität. Aber unter sonst gleichen Umständen sind es junge Leute, die affiner sind für sowas. Ja, und ein ähnliches Finding hatten wir zum Beispiel beim Fundraising. Ja, da sind es ja auch alte Leute, spenden. Aber man kann zeigen, dass das Alter überhaupt keine prädiktive Kraft hat und keine Erklärungskraft hat, sondern was erklärt ist, ob ein Mensch gespart hat.
Ja, super Beispiel. Aber ganz kurz noch das Lotto-Beispiel, damit das noch lebendiger wird. Das heißt, der Zusammenhang, den ihr gefunden habt, ist eigentlich die Habitualisierung, die durch das positive Feedback kommt. Das heißt also, früh Erlebnisse zu schaffen, wo Leute etwas gewonnen haben, das war der eigentliche Treiber, der die dann dabei hielt. Und statt sozusagen die Bewerbung von den ganz großen Jackpots, also die Begehrlichkeit von den riesen Jackpots, dass dadurch mehr Leute Lotto spielen, ist eher kontraproduktiv, weil sie dann auf den riesen Jackpot warten, um das nächste loszukaufen. Stattdessen die Leute schnell ins Spielen sozusagen reinzubringen, indem eigentlich die Gewinnquote von den kleinen Gewinnen teilweise erhöht wird und dadurch eine Habitualisierung kommt. Ne? Das war ja sozusagen der, und vorher hat man gedacht, wir müssen das unsere ganze Maßnahmen Richtung alte Leute, weil das sind ja unsere Kunden, ne? Die alten Leute, und da müssen wir ganz viel Werbedruck draufpacken. Und das ist eine verblüffende Erkenntnis, kontraintuitiv für die Entscheider dort.
Ne? Nur, genau, was du sagst, die Industrie oft wird einfach auf diese Jackpots gegangen, weil man einfach kurzfristig sieht, klar, bei hohen Jackpots spielen Leute Lotto. Das Problem ist, dass man den Leuten diese Habitualisierung abtrainiert. Ja? Die gehen eben nicht mehr jede Woche hin, sondern warten auf die Jackpots. Und das ist quasi so ähnlich wie Black Friday-Syndrom und so weiter. Ne? Kontraproduktives Marketing.
Super. Können wir direkt zum nächsten Beispiel gehen. Also NPS, ja, also Firmen mit dem besten NPS haben die beste Customer Experience. Ist doch logisch, oder?
Genau. Wenn man die Daten nimmt, dann sieht man, ja, dass natürlich NPS korreliert mit auch, dass die großen Firmen einen besseren NPS haben. Ja? Und dann sagt man, ja, Mensch, die sind so groß, die haben es geschafft, weil die haben so einen tollen NPS. Na, Pustekuchen.
Genau, ganz kurz für Hörer, ja. Eventuell Net Promoter Score, ne, wird bestimmt die Top 2, also auf einer Skala von 10. Und die Top 2 sind die Promotoren, davon werden die Detraktoren abgezogen, die schon unterhalb von 8, 7 und 6 sind die Neutralen, und ab 6, glaube ich, wird abgezogen. So wird der NPS bewertet, errechnet. Ne, und war die große Zahl, die halt Kundenzufriedenheit scheinbar erklärte. Ne?
Genau, also da wird letztlich nach der Weiterempfehlungsbereitschaft gefragt, und das ist ein Indikator für die Loyalität der Kunden.
Genau.
Ja? Und ist erfolgreich, weil es so einfach ist. Ja? Genau, und aber das gleiche Phänomen haben wir auch bei der Zufriedenheit. dass eben dort, ja, die Loyalität ist höher bei den großen Marken und man würde, nimmt irrtümlicherweise an, dass die halt eine bessere Custom Experience haben. Wir haben das mal für eine Branche, für einen Versicherungsbereich durchgerechnet. Durchgerechnet heißt, wir haben also die NPS für die ganzen Player gehabt, also auch auf Respondent, auf Kundenebene. Und dann auch gefragt, warum. Ja? Um festzustellen, ja, worauf kann man denn das zurückzuführen, diese hohe Loyalität. Ja, und mit Causal AI finden wir raus, okay, wie wichtig sind die verschiedenen Faktoren wie Service und die Customer Service, alle möglichen Dinge, was die Leute so wahrnehmen, positiv wie negativ. Ja? Und damit können wir erklären, ja, wieso eine einzelne Person loyal ist. Aber wenn man das mal durchspielt, dann sind wir zum Punkt gekommen, dass maximal die Hälfte der Varianz, also die Hälfte von der Loyalität, die Leute angeben, eigentlich durch diese Fakten begründbar sind. Die andere Hälfte ist im Grunde, also mindestens die andere Hälfte ist im Grunde einfach die Marke an sich. Ja? Also das ist ja auch keine Entdeckung von uns, sondern das ist ja das Double Jeopardy Law von Ehrenberg-Bass-Institut, die im Grunde herausgefunden haben, dass große Player eben andere Kunden haben, nämlich die Kunden, die nicht immer zur Erstbesten, sondern die einfach so ein bisschen träge sind, die nehmen halt den Größten, ja, und diese Kunden sind ja auch loyaler.
Und weniger
Und
kritisch und haben dadurch einen, erzeugen dadurch einen höheren NPS.
genau. Ja,
Ja,
ist
super.
aber auch wieder ein Beispiel dafür, Dinge sind komplizierter, als sie scheinen. Scheinen bedeutet, wir gucken eben intuitiv interpretieren wir die Korrelation als kausal.
Ja, und das Dumme ist, dass das eine unangenehme Wahrheit ist, weil unser NPS ist doch super. Wir müssen doch gar nichts machen. Ne? Also
Ja.
teilweise, das möchte man ja gar nicht wissen. Machen wir direkt weiter, weil das macht es sehr, sehr fassbar und danach sprechen wir darüber, was eigentlich kausale KI ist, ne? Und warum das in der Lage ist, solche Zusammenhänge besser zu erfassen, als einfach das sozusagen Nachdenken auf die Weise, wie es passiert, wo dann eigentlich die Geschichte, die am plausibelsten ist, dann auch gerne weitererzählt wird. Eine weitere plausible Geschichte ist, je besser das Neuprodukt oder je attraktiver die Verpackung, desto besser verkauft es sich. Ist doch eine Wahrheit, oder?
Ja, eigentlich schon. Nur dazu erzähle ich mal folgende Geschichte. Also, ja, wir haben einen Datensatz analysiert. Da waren alle Neuprodukt-Launches der USA von einem Jahr drin. Da hatten wir alle Daten von den ganzen Verkaufszahlen über die Historie hinweg, über 2 Jahre. Wir hatten, was für Marken, wie stark die Marken sind, wie der Preis ist, wie das Produkt selber auch wahrgenommen wird durch Mystery Shopper, ja. Ob die eine Kaufinteresse haben, Purchase Intention, und eben auch, ob das Produkt dann nach Einführung weiter gekauft wurde, als auch den Distributionsgrad, also alle typischen Treiber, selbst die Ingredients, ja. So, und warum wir uns daran gesetzt haben, ist, weil das Institut, was die Daten gesammelt hat, konnte sich keinen Reim draus machen. Also die Purchase Intention hat nicht prognostiziert, ob das Produkt überlebt. Und auch ein statistisches Modeling hat es auch nicht getan, hat eine Erklärungsgüte von 0 ergeben.
Null ist nicht gut.
Null ist
Ist
relativ
relativ
wenig.
wenig. Insbesondere wenn dann 95% dieser Neuanführungen nach 2 Jahren wieder vom Markt verschwunden sind, ne?
Richtig. Da fragt man sich ja, ich meine, die großen Firmen, Procter & Gamble und Co., die stecken ja alle drin und das sind ja alles schlaue, erfahrene Leute. Warum haben die immer noch Fails, ja? Gut, aber eigentlich war es spannend, was wir dann rausgefunden haben, weil mit Causal AI konnten wir jetzt plötzlich erklären, ja, so 81% Trefferquote, dass wir erklären konnten, ob ein Produkt überlebt oder nicht nach 2 Jahren. Und spannend war es dann, da reinzuschauen, zu sehen, warum. Der Grund war, dass die ganzen Faktoren miteinander verknüpft sind. Ja, also mal ganz platt gesagt, wenn Produkt keine Distribution hat, also nicht im Regal steht, dann wird es nicht verkauft, ist logisch. Wenn das Produkt toll aussieht, aber nicht schmeckt, dann wird es auch nicht überlegen. Oder wenn es toll aussieht und schmeckt, aber der Preis ist ja, zu teuer oder vielleicht zu billig, dann wird es auch nicht überleben. Oder wenn es eine Marke hat, die die Leute nicht im Regal wiedererkennen, ja, und dann kaufen sie es vielleicht einmal, aber dann vergessen sie das und finden es nicht wieder, ja. Man merkt, die Dinge sind wenn dann verknüpft, ja, oder multiplikativ. Und wer sich mit der linearen Regression auskennt, also die Statistik, ja, diese Formeln, die addieren die Dinge zusammen, ja, wir bilden so einen Score, ja. Ja, gutes Produkt plus guter Preis, guter das, ja, da wird da quasi davon ausgegangen, dass die Dinge sich quasi im Trade-off quasi ergänzen. Das ist, so funktioniert aber die Realität nicht.
Das finde
Ja,
ich.
und deswegen nützt das beste Packaging nichts, wenn ich eine andere Baustelle habe.
Das finde ich super, weil also dieses gerade das ist aus meiner Erfahrung auch etwas, was häufig unterschätzt wird. Da wird eine Perfektion in einem Element gesucht. Und wenn man aber nicht versteht, dass es multiplikativ ist, dass ich auch gleichzeitig, also wenn ich kann die Relevanz von meinem Produkt schärfen, ne? Oder Deutsche haben so dieser Stolz, dieser Ingenieurstolz, wir bauen das beste Produkt, ja, also wirklich im Produkt Perfektion. Aber dann nicht die richtigen Touchpoints, nicht die richtigen Multiplikatoren oder wie du gerade gesagt hast, nicht distinkt genug, nicht gut erkennbar, nicht schnell genug gelernt, nicht gut abrufbar. Und wenn man in allen Bereichen, also kann man für diejenigen, die mit multivariater Regressionsanalyse nichts anfangen können, einfach mal einen Zettel nehmen und 5 mal 5 mal 5 ausrechnen und im Vergleich dazu 10 mal 2 mal 5. Ja, wenn man alles zusammenzählt, ist beides mal 15. Beim einen kommt 125 raus, beim anderen 60. Und dann merkt man, ah, okay, also in dieser Logik muss ich denken. Und da beginnt es ja schon. Das heißt, ich muss ganzheitlich denken. Das heißt, ich muss anfangen, auch den Brand Experience Prozess ganzheitlich zu denken. Das heißt, auch bei der Markteinführung, kann ich nicht einfach die Distribution außen vor lassen. Ja, ich muss mit alle Faktoren im optimalen Falle ausrichten auf das gemeinsame Ziel. Und das verlangt in der Organisation natürlich ein anderes Verhalten, als wir machen jetzt die geilste Kampagne westliches Mississippis und die schönste Verpackung. Ja, aber mit der Distribution haben wir nicht gesprochen und den Vertrieb auch nicht ins Boot geholt und keine Begeisterung ausgelöst, wie auch immer. Also, das ist schon ein wichtiger Takeaway von dieser Episode. Denkt bei Marken, bei der Entwicklung von Markenkraft immer multiplikativ. Also verschiedene Faktoren. Dann ein Lieblingssatz, den werden wir wahrscheinlich, ja, wir schauen mal, wie lange wir darüber sprechen, aber Marketing Mix Modeling misst den Effekt der Werbekanäle auf den Umsatz. Wissen wir ja.
Ja, kommt drauf an, wie man es macht, ne? Ja, also Marketing Mix Modeling ist ja ein Fortschritt gewesen vor 100 Jahren. Also ist jetzt ein bisschen provokatorisch, aber seitdem ist es ja auch eingeführt worden, ja. Und es nimmt ja die Spendings in einem Zeitraum und versucht damit quasi den Sales im nächsten Zeitraum zu erklären. So, und die Idee ist erstmal super, weil sie multivariat vorgeht. Ja, die kann halt ganz viele Variablen parallel schauen, was denn eigentlich wirklich Vater des Erfolgs ist. Und deswegen ist es ein Fortschritt. Es sind aber ein paar Sachen eben nicht beachtet. Nämlich in der Werbung, die Werbung typischerweise führt ja nicht dazu, dass die Leute dann den nächsten Tag kaufen. Ja, oder nächste Woche oder jeden nächsten Monat, sondern es gibt so eine Diffusionskurve, sage ich mal, ja. Eine Diffusionskurve, die Jahre anhält, weil das der Markeneffekt, ja. So, wenn ich aber mit meinem Modeling einfach die Sales vom nächsten Monat oder von diesem Monat, dann hab ich nur einen Slice der eigentlichen Diffusionskurve drin. Und was insbesondere da außer Acht gelassen wird, ist eben der Markeneffekt an sich.
Und ihr hattet dann ein Case, wo ihr das erforscht habt.
Ja, wir machen das grundsätzlich, dass wir ja, zum einen im Marketing-Mix-Modeling sowas wie Marke einbinden, also typischerweise ein Brand-Tracker, der mitläuft, ja. Der symbolisiert die Marke und die Markenbildung. Und dann, genau, ein zweiter Punkt sind indirekte Effekte. Also Market Mix Modeling hat angefangen mit Paid Media einfach, ja, einfach Broadcast. Aber heutzutage hast du eben Earned and Owned Media. Das heißt, wenn du TV-Werbung machst, also wir hatten das eben im Case von Telekommunikation, dann gehen die Leute auf Google und googeln nach dem Thema und dann finden sie dann natürlich eine Werbung von dem Anbieter, klicken drauf, kommen zur Website und da schließen sie das vielleicht ab. So, das Marketing Mix Modeling, ja, das misst aber nur die direkten Effekte. Ja, das ist einfach das, was es tut. Und der direkte Effekt ist am stärksten vom Online-Kanal.
Ja, also das Search
Ja.
Engine Advertising hat einen riesen, zeigt einen riesen Impact, ne?
Genau, und noch größer die Website, ja, da letztlich da kommt es ja her. Da kaufen die Leute ja auch, ja. Und alles andere sind nur vorgelagerte Stufen, die aber der eigentliche Ursache sind.
Genau.
Ja. Genau, und wenn man diese vorgeladenen kausalen Effekte nicht misst, dann hat man eben wieder was verpasst,
Ja,
sag ich mal.
und da habe ich letztens ein tolles Bild. Ist nicht mein Bild, das habe ich weiß gar nicht von wem. Ich muss mal kurz schauen. Ich glaube, es war Rory Sutherland. Ich möchte hier keine, sozusagen, mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber es war so ein tolles Bild. Er sagte, diese Vanity Metrics, alles, was so leicht messbar ist, ist ja so super, ja, verführerisch. Und er hat das in ein Bild gepackt. Er hat es in diesem Witz erzählt, wo ein Typ unter einer Straßenlaterne stockbesoffen durch die Gegend so um sich herirrt und den Boden absucht. Und da kommt jemand vorbei und sagt: Ja, was machen Sie denn hier? Ja, ich suche meinen Schlüssel. Ah, ja, wo haben Sie den denn verloren? Ja, da hinten in den Büschen. Ich so: Ja, warum suchen Sie denn da nicht? Ja, da ist es so dunkel.
Ja, das passt. Da habe ich ein gutes Statement zu. Nämlich das, was wir suchen, können wir gar nicht messen.
Oh wow, das ist gut. Das müssen wir nochmal wiederholen. Das, was wir suchen, können wir gar nicht messen.
Denn was wir suchen, sind Ursache-Wirkungsbeziehungen. Also immer wenn ich sage, ich mache jetzt hier Werbung, dann mache ich das mit der Annahme, dass da eine Wirkungsbeziehung hin zum Verkauf oder zur Markenbildung ist. Das ist die Annahme. Und was ich suche, ist, ja, diese Annahme zu bestätigen oder zu widerlegen. Ich will jetzt nicht wissen, was funktioniert. Und was funktioniert, ist, kann man nicht messen. Das ist kein Fakt. Das ist ein Zusammenhang, der ist unsichtbar. Den kann man nur ableiten aus der Ganzheit aller Daten.
Aus den Phänomenen, die beobachtbar sind,
Ja.
ne, kann ich das Muster ableiten, was das eigentlich ist, was ich suche, die Ursache-Wirkung-Beziehung. Ja, ja.
Genau.
Ja, dann machen wir nochmal direkt weiter. Ich finde, das ist eine gute Methode. Das finde ich, funktioniert gut. In Product Reviews wird am meisten das neue Feature XY gelobt. Das heißt, dieses Feature ist der wichtigste Faktor für unseren Erfolg. Hört sich auch wieder sehr plausibel an.
Ja, das hört sich sehr plausibel an, ist aber vermutlich falsch. Also wir sehen das, wir machen solche Analysen, zum Beispiel bei Customer Experience Bereich, aber das im Grunde das Gleiche, weil man dort einfach ein Rating hat, wie ein Amazon Rating, und man hat Text, nämlich die Begründung dazu, sage ich mal. Ja. Und was man machen kann, ist eben diesen Text kategorisieren. Man, ja, einfach für jedes Thema, was da über 1000 von Feedbacks vorkommen kann, wird einfach ein 1-0-Variable. Das macht man heute mit KI. Und dann werden die ganzen Feedbacks kodiert. Und dann kann ich halt mit kausaler KI schauen, inwieweit kann ich denn damit vorhersagen, ja, wie das Review ist. Kann dieses Review erklären. Auch da gibt es wieder indirekte Effekte, eventuell etc. Deswegen kausal. Aber was wir eben sehen über diverse Branchen,
Nimm mal ein konkretes Beispiel, nimm mal irgendwie, weiß nicht, Fast Food oder Haushaltsgeräte oder so.
Also bei den Sonos-Speakern ist das meistgenannte Great Sound. Mhm. Ja, und er hat halt Great Sound, aber der Great Sound ist gar nicht so wichtig. Also es gibt viel, viel wichtigere positive und negative Komponenten. Bei Fast Food Restaurants sagen die meisten, schmeckt gut. Mhm. Aber das ist nicht der wichtigste Treiber. Bei Waschmaschinen sagen die meisten, wäsch gut. Mhm. Und jetzt hört man schon langsam, glaube ich, der Hörer hört jetzt schon hier ein Muster. Ja? Die Versicherungen kommen meistens irgendwie, Service ist gut. Was die Leute sagen, wenn man sie fragt, ist einfach top of mind, ja, die erste Assoziation mit der Kategorie. Und die sagen einem, okay, diese Dinge erfüllt es. Ja, oder bei den negativen Dingen sagen sie natürlich auch, die kommen nicht so häufig, aber die Leute sagen nicht, wie wichtig es ihnen ist. Und die sagen es deswegen nicht, weil erstens haben sie wurden sie nicht danach gefragt. Ja, und haben keinen Anreiz, das zu tun. Und zweitens haben sie auch zum Teil und zum großen Teil einfach gar keinen Einblick, was ihr eigenes Verhalten treibt.
Und da kommen wir an die Grenzen der expliziten Marktforschung auch. Ne? Also das heißt, Leute zu fragen, warum sie Dinge gut finden oder warum sie Dinge tun, kommt da an seine Grenzen. Da sollte man einen Moment mal verweilen und das rausarbeiten, warum das eigentlich so ist.
Ja, das ist ein altbekanntes Phänomen.
Ja, das denkst du. Ja? Das erlebe ich nicht, dass das altbekannt ist. Man denkt, es müsste altbekannt sein, aber ist nicht so.
Gut, genau, ja. Stimmt, das ist eigentlich immer noch Status quo, dass Menschen fragen, ja, warum willst du denn kaufen? Und was ist dir wichtig? Der Hintergrund ist der, dass wenn Menschen gefragt werden, dann antworten sie, versuchen sie konsistent mit ihrer Psyche und generell konsistent zu antworten. Also sie suchen nicht in erster Linie nach der Wahrheit, sondern nach einer plausiblen Antwort. Das liegt auch daran, weil sie können es eigentlich auch nur begrenzt wissen, weil unser Verhalten ist zum großen Teil von unserer Intuition bestimmt. Ja, diese Neuroscience-Studien zeigen, dass die meisten Entscheidungen, die wir haben, die wir treffen, die kann man teilweise Sekunden, bevor wir selber glauben zu entscheiden, schon nachweisen, dass sie getroffen werden können. Mhm. Der Mensch funktioniert im Grunde so, dass egal was für ein Thema, es kommt eine gewisse Intuition und die wird dann vom Präfrontal Cortex weitergedacht. Ja? Die wird dann verarbeitet, logisch verarbeitet. Oder so, das kann ich jetzt nicht sagen, dann denkt er, ich bin Vollidiot oder genau, und so hat das diverse Schichten der Verzerrung.
Und da können wir vielleicht die Klammer mal kurz schießen, weil schmeckt gut, ja, bei dem Fast Food. Und was habt ihr dann durch die kausale Analyse, dann können wir gleich nochmal sagen drauf, warum den Leuten das so schwerfällt, das zu sagen. Was kam dann raus? Was war der eigentliche Treiber für den Erfolg des Produkts oder der Marke?
Also erinnern tue ich mich jetzt, das ist schon ein bisschen her, aber beim Sonnensbeispiel, das bringe ich halt so oft, deswegen weiß ich es genau, da kam eben raus, dass dieses Streaming, das Streaming reibungslos funktioniert. Ja? Reliability of Service. Das hat den größten Hebel, wurde aber nicht so häufig genannt. Mhm. Wir sagen, da gibt es jetzt Optimierungspotenzial. Ja? Und die Story ist halt schon, 2018 haben wir das gemacht für Sonos. Dann haben die an der Software gearbeitet und dann hast du auch ein halbes Jahr später gesehen, dass der NPS deutlich gestiegen ist. Mhm. Die Geschichte geht jetzt natürlich weiter, weil Ich glaube, vor letztem Jahr gab es einen Riesenskandal bei Sonos, weil die haben die Software erneuert und dann ging gar nichts mehr. Der CEO wurde gefeuert, Börsenkurs in den Keller und so
Ich war
weiter.
selber Opfer davon, unter anderem, weil ich dann meine eigenen Playlisten von meinem iPhone nicht mehr spielen konnte. Das konnte ich vorher und plötzlich ging das nicht mehr.
Ja. Und all das, weil die haben natürlich intern die ganzen Insights-Teams gefeuert. Die haben, weil der CEO brauchte irgendwie, musste halt Overhead reduzieren, da haben die halt gute Leute gefeuert und dann wusste das keiner mehr, dass Reliability of Service doch so wichtig ist und das hat man dann davon, ne?
Man denkt, es ist, ja, man denkt, es ist offensichtlich. Oder dann aus der gleichen, das hast du mir mal erzählt, dass auch bei Sonos zum Beispiel da war eine Korrelation zwischen Serviceanrufen und Weiterempfehlungsquoten. Also das heißt, da dachte man, wow, diese Serviceanrufe, die sind, das ist der eigentliche Treiber, dass die Leute uns weiterempfehlen.
Ja.
In Wirklichkeit waren es dann einfach die Neukunden, die das erste Mal Sonos erlebten, die waren besonders begeistert und besonders bereit, Sonos weiterzuempfehlen. Und weil die halt bei der Einrichtung dann auch am häufigsten dann irgendeine Frage hatten, haben sie natürlich am häufigsten auch die Serviceanrufe getätigt. Und man dachte,
Genau.
der Serviceanruf ist der eigentliche Treiber von den Weiterempfehlungen. In Wirklichkeit war es einfach der Grund, die erste Erfahrung, der Neukunde. Ja.
Richtig. Das ist ein typisches Beispiel, wie diese Korrelation also komplett schief gehen
Ja,
können.
so, und dann schließen wir die andere Klammer, warum deshalb auch andere Formen der Marktforschung notwendig sind, weil der Mensch explizit sein Verhalten so schlecht erklären kann. Und das hat ja ursprünglich auch aus der Vorurteilsforschung in Harvard seinen Ursprung, wo man, wenn man Leute fragt, hast du Vorurteile gegenüber farbigen Menschen? Ja, dann generiert unser Gehirn natürlich sofort die Antwort nein. Also außer wenn man bestimmte Parteien wählt und dann offen dazu steht. Alle anderen würden sagen nein. Aber wenn man ihnen dann Bilder eines farbigen Menschen oder mit einem Migrationshintergrund zeigt und darunter den Begriff Intelligenz einblendet und sie dann nur bittet, so schnell wie möglich zu antworten und sie dann immer noch tippen, stimmt, ja, also Intelligenz, ja, stimmt oder stimmt nicht, das ist die einzige Aufgabe, die man ihnen gibt, sie aber bei einem weißen Gesicht diese Zuordnung Mikrosekunden schneller schaffen als bei einem farbigen Gesicht, dann weiß man, das Gehirn hat mehr Mühe. Das heißt, da ist ein Vorurteil. Das heißt, es ist mühevoller, das miteinander zu verbinden, das Gesicht
Ja.
und Intelligenz. So, und das ist ja eigentlich die gleiche Logik, die man dann anwendet in der Marktforschung, um dann diese Gründe herauszufinden. Also wie leicht denkt das Gehirn? Wie leicht schafft das Gehirn, bestimmte Verbindungen zu schaffen? Und das, was dann explizit gesagt wird, das ist eher die Postrationalisierung von dem Gefühl oder dieser Leichtigkeit, die beim Denken entsteht.
Genau. Das ist die was du erwähnst, ist quasi die Implicit Association Test, den wir jetzt in der Marktforschung anwenden, um eben ich sag mal, die Assoziation, das Bauchgefühl bezüglich ganz vordefinierter Eigenschaften, um das zu messen.
Genau.
Ja.
Und dadurch kann man auch quantifizieren wiederum.
Richtig.
Dann haben wir noch drei Beispiele. Zum Beispiel, der Wettbewerber hat drei Produktfeatures geändert und verkauft jetzt viel mehr. Also wenn wir das auch machen, dann werden wir da mithalten und auch mehr verkaufen.
Genau, klingt auch gut. Genau, dass das nicht so ist, das haben wir damals bei T-Mobile USA gesehen. Ja, T-Mobile USA hat eben das gemacht. Ja, die haben ja 2013 neue Positionierung und dann in dem Zuge haben sie eben die Vertragsbindung aufgehoben. Ja, trotzdem iPhone und trotzdem oder Flatrate eingeführt. Das war damals noch nicht üblich. Und ja, dann sind die gewachsen. Und dann gab es eben intern unterschiedliche Thesen, warum das funktioniert. Ja, die einen haben gesagt, ja, ist der Contract Term. Und die anderen haben gesagt, nee, wir haben doch hier die neue Positionierung. Das war doch eigentlich der Grund. Ja, und mit Causal AI konnten wir eben das analysieren und haben gesehen, dass die Leute haben gekauft, weil die Marke der Robin Hood der Industrie, der Retter der Kunden war.
Oder also die Positionierung, ne? Die damals der genau. The Uncarrier, glaube ich, war der Slogan. Ne? Also das, da sagt man, der Mobile Carrier, so heißen ja die Telekom-Unternehmen da. Und dann haben sie The Uncarrier als Positionierung gehabt.
We are changing wireless for the better. Mhm. Ja, und das war der Treiber. Die Produktfeatures, die geändert wurden, die waren jetzt nicht unwichtig. Die waren die Begründung dafür, dass dieser Slogan wahr war.
Ja.
Ja, das war der Reason Why.
Die Manifestation.
Ja, und der Clou, den man halt daraus geschlossen hatte, aus dieser Analyse, ist, richtig, wir brauchen im Zuge der Zeit jetzt weitere Reason Whys, weitere Manifestationen. Ja, und so haben sie dann weitere Features erfunden, wie Global Roaming for Free. Ja, was bewies, dass es der Uncarrier war. Mhm. Ja, aber es war eben nicht in erster Linie, also nicht allein die Features, sondern zentral hat es funktioniert über die Positionierung.
Ja, sehr gut.
Und die Features waren der Reason Why.
Und was das wiederum heißt, dass diese weit verbreitete Praxis, immer Best Practice Analysen zu machen und dann diese Best Practices zu kopieren, dass das an seine Grenzen kommt, weil ich muss immer schauen, ist das Best Practice anschlussfähig an meinen eigentlichen Markenkern, an meine eigentliche Positionierung, an mein Versprechen. Und wenn es die ist, super, dann nimmt man das Best Practice und macht es halt noch besser und noch markentypischer. Aber dieses blinde Adaptieren von Best Practice, dann würden am Schluss alle Customer Experiences identisch sein und der Markeneffekt geht dadurch komplett verloren.
Ja.
Super. Die letzten beiden, Werbetest und AB-Testing, machen auch viele meiner Hörer. Und da geht man ja von aus, das verbessert die Kreation. Das ist doch richtig.
Ja, also was die Tests machen, ist, die geben einem so ein bisschen Aufschluss, ob die Werbung gut ist im Vergleich zu anderen.
Mhm.
Ja. Aber damit kann ich es immer noch nicht verbessern. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum die gut ist. Ja. So, und da steht man da. Der Fakt ist, was wir heute sehen, dass ja getestet wird irgendwo zum Schluss. Man kann bestenfalls irgendwie noch kleine Edits machen oder das Ding nicht ausstrahlen, sondern eine andere Version nehmen. Ja. So, aber wenn man in eine ideale Welt, und einige Marken machen das, die schauen sich hin und was sind denn die technischen und auch die Storytelling-Hebel dafür, dass Menschen positiv reagieren auf eine Werbung, dass die emotional reagieren und damit auch quasi den Werbeinhalt memorisieren. Ja, gibt es ja, ich sag mal, wenn man sich ein paar Tage mit einem Werber hinsetzt, dann hat der ja so eine Art Playbook im Kopf, ja? Was man so machen kann. Ja? Ach, ich kann eine Person, die quasi mir was erklärt, wie Spokesperson kann ich benutzen. Oder ich kann
vorher, nachher zeigen.
Oder Problem, Solution Framework. Ich kann Freude zeigen oder Trauer. Es gibt bestimmte Techniken, die man im Koffer hat, ja. Natürlich ist letztlich die Vielfalt unendlich, was man machen kann. Aber die grundsätzlichen Frameworks, die kann man endlich abzählen.
Ja.
Das ist so wie, wenn ich einen Hollywood-Film angucke, da sind auch klare Strukturen drin. Und natürlich gibt es unendlich viele Hollywood-Filme, aber Storytelling ist doch, hat doch ein gewisses Muster. Ja. Und rauszufinden, welches dieser Muster hilft mir, das kann helfen, eben einen guten Track zu machen, so wie das bei den Hollywood-Filmen auch funktioniert. Genau.
Also was du eigentlich sagst, ist, AB-Testing ist maximal sozusagen ein Veto, also man kann da Schaden abwenden oder vielleicht innerhalb der von AB das Bessere auswählen, aber es hilft nicht langfristig, das Erfolgsmuster zu identifizieren, was man kontinuierlich verbessert über die Jahre und dadurch die Werbung insgesamt immer effektiver macht. Das heißt, ohne das Sammeln der Daten, Analysieren der Daten von den kausalen Zusammenhängen, warum jetzt auch für die eigene Marke, weil nur wieder auch Best Practice. Jean-Remy von Matt hat mal erzählt, wie viele Leute zu ihm gekommen sind und haben gesagt, ich will so eine Werbung wie Sixt. Ja, sorry, das funktioniert für Sixt, ja, genau dieser Stil, genau das und das hängt damit zusammen, dass Erik Sixt unter anderem bereit war, über 4000 Abmahnungen in Kauf zu nehmen für den Werbestil. Und diesen Werbestil in einem Konzern durchzusetzen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja, weil 4000 Abmahnungen würde, glaube ich, kein Marketingleiter überleben. So, also, und da merkt man schon, irgendwie Best Practice, ja, schön und gut, das funktioniert für Sixt. Und das, was du gerade sagst, hey, Daten sammeln, aggregieren, Muster analysieren mit kausaler KI und dann hat man die Chance, das Wissen zu destillieren, was ich brauche, um langfristig die Werbung wirklich zu verbessern. Okay, letztes Beispiel und dann gehen wir mal rein in kausale KI, was das eigentlich ist und wie das funktioniert und wie man das anwendet. Und grundsätzlich kausales Denken, das ist, glaube ich, auch noch für alle jetzt ohne KI und so weiter, wie man grundsätzlich die Organisation ein bisschen mehr aufs kausale Denken trainieren kann. Letztes Statement ist, wertvolle Kundensegmente, die finde ich, indem ich unterscheidende psychografische und demografische Kundencluster finde, sprich Personas. Ist allgemeine Praxis.
Genau, das ist allgemeine Praxis. Und da wird dann geclustert und dies und das. Der Punkt ist der, dass diese Cluster, die bringen mich nur weiter, wenn diese Segmente sich in kaufentscheidenden Motivatoren unterscheiden. Ja? Also ich glaube, die meisten kennen diese dem Beispiel von Ozzy Osbourne und
Prinz Charles,
ja, demografisch gibt es irgendwie 10 Kriterien, wo die absolut identisch sind.
Leben beide in einem Schloss, sind gleich alt, sind beide aus England, was war noch? Also, so auf der Ebene.
Genau, und die gehören also zum gleichen Cluster, aber offensichtlich sind es ganz, ganz unterschiedliche Typen und kaufen unterschiedliche Sachen. Ja? Also es beginnt und endet mit der Frage, was treibt denn das Verhalten? Und was treibt das Verhalten? Das ist wieder die Frage nach Ursache und Wirkung und die Ursachen für Verkauf. Ja? Und bestenfalls sind diese Persona heute auf Marktforschungsfragen wie, interessieren sie sich da und dafür? Ja, also eine explizite Abfrage von Präferenzen, ja, was schon mal in diese Richtung geht, aber eben ein explizites Statement sehr verzerrt und eben meist keine richtigen kausalen Erkenntnisse.
Ja.
Was treibt den Verkauf? Und wenn man das tut, dann kommt man meist zum Schluss, dass so viel Cluster es nicht gibt. Ja. Also ich habe das mal vor 15 Jahren im Industriekontext selbst gemacht, weil ich da auch gearbeitet habe. Und von diesen ganzen 5 Segmenten, wir haben dann 2 gefunden, die dann sich fundamental voneinander unterschieden. Und das war eigentlich auch besser, ja, da kann man besser mit umgehen mit wenigen Segmenten.
Ja. Und es ist ja auch eigentlich egal, was die stabilen Merkmale der einzelnen Menschen sind, wenn sie, solange sie im gleichen Zustand sind, wo sie nach einer Lösung suchen. Das heißt, die Motivation ist entscheidend. Also ob ich dann 25 bin oder 55, wenn ich die gleiche Motivation in mir spüre, in einer Bedürfnissituation, dann heißt es, Clustern macht Sinn, aber nicht nach stabilen psychografischen Daten oder soziodemografischen Daten, sondern genau nach diesen Bedürfnissituationen. Und da sind wir ja bei Aaron Burke-Bass und Category Entry Points und so weiter. Das heißt, dann hat man auch handlungsleitendere Erkenntnisse. Das heißt, ich kann alle, die in der und der Situation über eine Lösung nachdenken oder das und das Bedürfnis haben, die können wir clustern und dafür können wir eigene Botschaften entwickeln und wo erreichen wir die denn, wie verhalten die sich denn, etc. Und dann kommt man weiter. Super, vielen Dank. Also ich fand das sehr sehr, sehr, sehr gut, weil das Ganze ist so schön illustriert, weil im ersten Moment liest man diese Sätze und denkt so, ja, klar, so ist das ja. Und wenn man dann tiefer nachdenkt, denkt man, ja, nee, die Zusammenhänge sind doch ein bisschen anders. So, und jetzt gucken wir mal auf die Methodik. So, weil du sprachst ja davon, Tromsdorf, und da bist du dann mit der Kausalanalyse das erste Mal in Kontakt gekommen. Und dann ist das so State of the Art der Marketingforschung. Und dann kommt die Marketingpraxis. Was passiert dann, wenn solche so ausgebildete, wissenschaftlich ausgebildete Menschen in der Praxis ankommen?
Ja, das, ich denke, alle, die mal Marketing promoviert haben, also die meisten sind mit dem Thema Kausalanalyse, Strukturgleichungsmodelle in Kontakt gekommen. Das ist meine Wahrnehmung. Und das eben, da kommt eben aus der Forschungshistorie Tromsdorf und Co., dass das der way to go ist, um rauszufinden, was wirkt. So, wenn man aber in die Praxis kommt, dann merkt man, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und der Grund ist, hat eigentlich in der Wissenschaft auch schon nicht funktioniert. Diese Methoden der Kausalanalyse, die sind halt zu restriktiv. Ja? Also da kannst du in der Regel nur wenige Variablen verwenden. Ja? Wenn das zu komplex wird, dann brechen die zusammen. Die brauchen eine metrische Verteilung der Variablen oder quasimetrisch. Die nehmen lineare Zusammenhänge an. Die nehmen an, dass die Treiber voneinander unabhängig sind. Also Stichwort multiplikative Verknüpfung. Ja. Da gibt es halt sehr viele Restriktionen, die dazu führen, dass es in der Praxis letztlich ziemlich schwierig ist und deswegen nur selten angewendet wird.
Ja. Das kurz wieder ein bisschen illustriert mit so einem Bild. Also warum sind Dinge eben nicht linear? Das sieht man am Dünger, ja, beim Bauern. Der packt ein bisschen Dünger auf sein Feld und das wächst deutlich besser. Dann packt er noch mehr Dünger drauf, das wächst noch besser. Und dann packt er noch mehr Dünger drauf und plötzlich gehen die Pflanzen ein. Ja, und da sieht man also Grenznutzen und so weiter. Und das ist ja nur ein ganz kleines Element und das ist im Marketing.
Genau, das ist die Nichtlinearität und das Thema Interaktion, also diese Dinge, die du tust, die wirken nicht unabhängig voneinander, die interagieren. Mhm. Ja, bei der Pflanze ist das eben Wasser
und Dünger.
Und Sonne.
Mhm. Und Sonne, genau.
Oder Sonne kannst du einfach, du kannst sagen, okay, ich habe jetzt keine Sonne, mache ich einfach mehr Wasser.
Oder mehr Dünger, genau. Ja, ja.
Nee, geht nicht. Ne? Ich brauche schon eine gewisse Art von Sonne und ich kann das nicht kompensieren. Ja, ne, und so ist es im Marketing auch. Genau. Braucht Wasser, Sonne und Dünger. Und klar, über das Ausmaß kann man dann optimieren.
Ja.
Aber ich brauche da ein gutes Niveau.
Genau, und das ist ja so ein bisschen auch so ähnlich wie der Homo economicus als Grundlage der ökonomischen Theorie. Und dann beobachtet man die Menschen in der freien Wildbahn und die verhalten sich überhaupt nicht Nutzen maximierend. Ne? So. Ja. So, dann hast du aber nicht resigniert. Also das war ja so, da aus der Schule bist du ja gekommen, sondern du hast dann Innovation betrieben. Ne? Und du beschäftigst dich, wie lange beschäftigst du dich schon mit der kausalen KI? Da war ja ChatGPT, hat noch nie jemand.
Also mit künstlicher Intelligenz habe ich 1994 angefangen und eben dann über diese, wir haben ja Börsenprognosesysteme damit entwickelt.
Ja.
Naja, und diese Technologie hatte ich immer auch während des Studiums im Hinterkopf und dachte mir, ja, guck mal, das kannst du doch besser machen mit KI.
Ja.
Und das habe ich dann eben in meiner Promotion umgesetzt. 99 bis 2001 habe ich die Methodik da entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich war es der Professor Wiedmann, der fragt, ja, guck mal, neuronale Netze sind ja irgendwie vernetzt, das ist ja irgendwie so wie Kausalanalyse. Ich dachte mir, das ist ja totaler Quatsch, was der da erzählt. Aber ich konnte ihm das nicht so direkt sagen. Deswegen bin ich dann nochmal nach Hause gegangen, mal duschen gegangen. Und dann kam mir der Einfall, dass es im übertragenen Sinn gar keine schlechte Idee ist, dass man also jede Variable in diesem Netzwerk quasi separat als Zielvariable sehen kann und gucken kann, wie die anderen auf sie wirkt. Ja? Und das Genau, wie das im Einzelnen funktioniert, kann man in den Büchern nachlesen.
Ja, genau. Aber erstmal möchte ich dir Respekt zollen, dass du an so einer Idee so lange festhältst und jetzt bist du sogar im Gartner, also dein Thema ist im Gartner Hype Cycle angekommen und jetzt scheint sich das ja zu lösen, aber das ist echt ein langer Weg, den du da gegangen bist. Das werden wir auch jetzt nicht in der Tiefe technisch erklären können, aber so grundsätzlich möchte ich doch so einen Einblick unter die Motorhaube. Also was unterscheidet das? Wie trainiert man kausale KI? Und ja, versuch uns das irgendwie für Laien mal zu erklären. Was ist das Wichtige?
Genau, wo fange ich da an? Also zum einen gibt es eben den Fortschritt von der herkömmlichen Modeling zur Kausalanalyse besteht darin, dass wir nicht nur Input-Output-Beziehungen modellieren, also nicht nur hier gibt es Ursachen, da gibt es Wirkungen, sondern oft gibt es eben auch Variablen, die sind irgendwie beides. Ja? Die Marke zum Beispiel ist das Ergebnis für der Werbung, aber ist quasi Ursache für den Verkauf. Ja? Also Dinge sind ein kausales Netzwerk. Ja? TV-Werbung wirkt auf Earned Traffic, auf Google Traffic wirkt auf das etc. Die Dinge beeinflussen sich. Hm. Ja?
Und das ist, dem das möchte ist ich nur hinzufügen, Punkt. Dass natürlich Werbung ein Teil von der Markenbildung ist, aber das Produkt und der Service, ne, Brand Experience insgesamt, darüber sprechen wir schon öfter in Markenkraft, aber natürlich ein wichtiger Faktor.
Richtig. Es ist das Verständnis, dass man die Dinge eben als Wirkungsnetzwerk betrachtet, ja, und so auch modelliert. Und deswegen die Kausaleffekte als direkte und indirekte Effekte dann letztlich ableitet. Der zweite Aspekt ist, dass wir das Causal AI, da gibt es einmal das Causal, ja, das sind halt Mechanismen, die versuchen, dass man diese Erkenntnisse als kausal interpretieren kann. Ja, das ist einmal diese indirekten Effekte, das ist einmal dass man die Multikollinearität in den Griff bekommt. Also das ist im Grunde alle möglichen Ursachen, die korrelieren oft miteinander. Ja? Und das macht den Methoden Probleme, auch eine KI. Ja? Wenn man also eine KI anlernt, also Machine Learning, man hat Input-Daten, die miteinander korrelieren, man prognostiziert dann ein Ergebnis. Dann sucht der Algorithmus einfach nach den Informationen, die es am besten gebrauchen kann, um das Ergebnis vorherzusagen. Es ist rein fit-orientiert, rein auf Fehlerminimierung orientiert. Causal AI ist auch darauf orientiert, die Ursache zu finden, will sagen, versucht Ursachen rauszuschmeißen, versucht die gegeneinander zu ersetzen, weil die wahre Ursache ist minimal prädiktiver als die andere Information, die sich aus ihr ableitet. Hm. Also es gibt einen anderen Optimierungsalgorithmus, der eben diese Multikollinearität in den Griff bekommt. Ja? Und dann gibt es noch das Thema Wirkrichtung. Die Frage ist, wirkt Zufriedenheit auf Loyalität oder umgekehrt? Dafür gibt es Testalgorithmen, wo man die aber nicht immer perfekt sind. Mhm. Ja, das heißt, da ist man auch immer gut beraten, wenn man auch Vorwissen aus wissenschaftlichen Forschung einbezieht. Das ist das Thema kausal. Mhm. Ja, und das Thema AI bedeutet, dass es gleichzeitig lernend ist, explorativ. Also die herkömmliche Kausalanalyse aus der Forschung, die ist einfach nur konfirmatorisch, die bestätigt einfach, die ist darauf ausgerichtet, das Netzwerk, was man aufsetzt, zu sagen, ist richtig oder falsch.
Mhm. Das ist auch nicht besonders praktisch. Kannst du das an einem Beispiel, kurz an einem Beispiel illustrieren?
Ja, ich habe irgendwelche Treibervariablen für meine Marke, Marken-Items, und die beeinflussen Consideration, und Consideration beeinflusst First Choice oder so. Mhm. Das ist dann so ein Kausalnetzwerk, ja. Mhm. Und das basiert eben auf den Annahmen, dass das jetzt die richtigen Treiber sind, dass die auch nicht untereinander sich beeinflussen. Also das Ergebnis ist dann richtig, wenn alle Annahmen, die ich da drin stecken, die ganze Linearität, Unabhängigkeit, wenn die alle stimmen. Die stimmen aber fast nie, ja. Und deswegen kann man es so schlecht gebrauchen. Vor allem, wenn ich die ganzen Annahmen bestätigen könnte mit meinen Hypothesen, dann bräuchte ich die Analyse schon fast nicht mehr. Also ein Praktiker würde sagen, naja, so genau willst du gar nicht wissen. Sondern ich will wirklich wissen, ja, okay, was sind meine Top 2, 3 Kriterien, und ob das jetzt Punkt 4 oder Punkt 5 ist egal. Ja, aber ja, das ist ja das eigentlich, wir haben keine sicheren Hypothesen und deswegen brauchen wir eine Analyse und Insights.
Ja, ich versuche es mal in meine Sprache auch zu übersetzen, was ich jetzt rausgehört habe. Das eine ist also, ohne Wissen bringen die Daten nichts. Das heißt also, ich muss bestimmt gesichertes Wissen haben. Und du sagst auch eine steile These, du sagst, die meisten Marktforscher verstehen von Markenführung und Marketing zu wenig oder nichts. Und das, was ich jetzt gerade rausgehört habe, weil du immer in der Datenanalyse natürlich Hypothesen einbaust. Und da sollten möglichst viele gesicherte Hypothesen in diese Analyse einfügen. Korrigier mich bitte, wenn ich das jetzt verzerrt habe.
Genau, also ich wollte jetzt kontrastieren die herkömmliche Causa-Analyse, wo die einfach darauf basiert, dass man perfekte Hypothesen hat. Und das ist unpraktisch, weil man die einfach nicht hat. Und in der Wissenschaft hat man die auch nicht, man tut nur so. Ja? Also würde aber die meisten Wissenschaftler nur unter unvorgehaltener Hand sagen. Aber natürlich auch bei Causal AI helfen diese Hypothesen. Und sowieso nützt diese ganze Analyse nur, wenn ich genau weiß, was diese Daten bedeuten. Weil Daten sind Schall und Rauch. Daten stehen für etwas in der Realität. Ja, und nur wenn wir genau wissen, was sie eigentlich für eine Bedeutung hat, dann kann ich auch wissen, kann ich nur die Bedeutung ableiten meiner Erkenntnisse. Nur dann weiß ich, was meine Erkenntnisse eigentlich bedeuten. Also Datenanalyse ist Schall und Rauch, wenn ich nicht weiß, was die Daten genau bedeuten.
Dann kommen wir doch zu der Praxis jetzt. Was muss denn ein Unternehmen eigentlich tun? Also die Beispiele, die wir genannt haben, sind ja recht auch plakativ. Und man sagt, okay, ja stimmt, vielleicht müssen wir da einfach anders rangehen. Wir müssen mehr sozusagen diese Ursachen-Wirkungsbeziehung wirklich rausarbeiten, weil die Chance, die da drin besteht, ist ja gigantisch. Das heißt, wenn ich dann weiß, worauf ich meine Ressourcen fokussieren muss, dann kann ich ja ganz viele Dinge auch nicht tun. Und das spart ja gigantisch viel Geld. Ja, also allein schon aus diesem Grund ist ja dieses Herausarbeiten der kausalen Beziehungen extrem wertvoll. Und was siehst du da für Hürden, sowohl auch organisatorisch, kulturell oder mental oder von der Kompetenz her? Was müssen Unternehmen tun?
Ja, der erste Schritt ist die Awareness oder Datenkompetenz. Ja. Wenn ich Datenkompetenz sage, dann meine ich wahrscheinlich was ganz anderes als die meisten, wenn die Datenkompetenz, weil Daten sind nicht wichtig, Zusammenhänge sind wichtig. Ja, Daten sind einfach nur Fakten und wir brauchen keine Fakten. Ja, okay, ich will wissen, ob mein Marktanteil jetzt 5% mehr ist, aber was habe ich davon? Was ich wissen will, ist, wie kann ich den halten oder wie kann ich ihn steigern? Das ist eine kausale Frage. Ja, und das ist für mich Datenkompetenz zu verstehen, was wir eigentlich brauchen und das Reingucken in Daten, das Korrelieren, eine reine Kontrollillusion bewirkt. Und das ist natürlich so schmerzlich, weil man natürlich nicht gleich handlungsfähig ist, ja?
Und von ganz vielen KPIs loslassen muss, die man liebgewonnen hat, die man in Gremien seit Jahren kommuniziert. Also ich möchte auch ein bisschen sozusagen Mitgefühl für die Verantwortlichen in den Marktforschungsabteilungen und in den Marketingabteilungen zum Ausdruck bringen, weil das ist schon nicht so leicht, ne? Also man hat ja auch das Top-Management trainiert auf bestimmte KPIs und dann zu sagen, ja, wir haben das nochmal genauer untersucht und wir müssen jetzt da und davon loslassen, das macht man nicht so leicht, ne?
Genau, ich habe mal den Gedanken aufgeschrieben, dass wir von den KPIs hin zu KDIs kommen, die Key Driver Indicators. Letztlich macht es Sinn, dass man rausfindet, was sind denn eigentlich die Kerntreiber meines Geschäfts? Ja, und die kann ich dann tracken, ja, weil ich ja dann weiß, okay, wenn ich daran drehe, das wird das. das Ziel beeinflussen, ja.
Und die sind auch handlungsleitend eigentlich, weil Key Performance ist ja sozusagen das Ergebnis von den Drivern, ja, aber ja. In die Performance kann ich ja nicht direkt investieren, ich muss ja die Driver, die hinter der Performance liegen. Das finde ich aber ein gutes Reframing, das heißt weg von dem KPI hin zum KDI, das passt. Was müsste denn so ein Marketingverantwortlicher so als ersten kleinen Schritt, also er hört diesen Podcast und hat jetzt das Erweckungserlebnis und sagt, okay, ich möchte mich mit kausaler KI beschäftigen. Das eine, ich empfehle jetzt erstmal das Buch Think Causal, Not Casual, ja, von einem gewissen Dr. Frank Buckler. Das könnten wir empfehlen als erste Lektüre. Aber so mal ganz konkret, ohne jetzt direkt ein großes AI-Projekt aufzusetzen, wenn Markenverantwortliche stärker in kausalen Denken werden wollen, was würdest du ihnen empfehlen als ersten Schritt?
Ich würde einfach vorschlagen, ins Doing zu kommen. Also das, ich kann mal gucken, was haben andere gemacht. Es gibt Unternehmen, die haben Kick-Off-Workshop gemacht zum Thema Kausalität. Die haben hier mal, ich trage immer so T-Shirts, I love Causality. Da haben die jedem Mitarbeiter dieses T-Shirt gegeben. Und das ist ja auch immer so ein Reminder, ja. Aber das muss man natürlich dann leben. Zum Beispiel, wenn man solche KDIs integriert, dann ist das ja auch ein täglicher Reminder. Also ich glaube, es fängt mit dieser Kultur an. Das ist im Grunde so ähnlich wie haben Unternehmen angefangen, dem Ehrenberg-Bass-Framework zu folgen. Ja, das ist ja auch nicht, geht auch nicht von heute auf morgen, sondern da muss irgendwer dahinter sein, ja, vielleicht so ein Champion oder so, ja. Aber dann geht es einfach im Doing, ja. Also dass man sich einfach vornimmt, okay, wir fangen mal mit dem Thema Werbung an oder so und versuchen das alles jetzt kausal. Und das, was erstaunlich ist, das Thema Treiberanalyse, so wird es in der Marktforschung genannt, das wird immer so als Randthema. Ach ja, wir machen, ja, ab und zu machen wir mal Treiberanalyse. Geht nicht darum, was ihr macht. Es geht darum, was wollt ihr denn wissen? Okay, ihr wollt wissen, welche Aktionen zu Erfolg führen. Das heißt, es ist eigentlich in fast allen Bereichen ist es nützlich, diese Analysen durchzuführen. Und ja.
Ja, Wirksamkeit erhöhen.
Das Gute ist, außer man tut es.
Ja, durch kausales Denken. Okay. Und wenn du dir so für die Markenführung etwas wünschen würdest, also entweder ein Hindernis, was sich entfernt oder irgendein Faktor, den du beobachtest, davon will ich mehr, also wo auch mal was Freude gemacht hat in den letzten Jahren, das ist die richtige Art, Markenführung zu denken und zu betreiben. Gibt es da etwas? Ein bisschen visionär gedacht?
Ja, also ich denke einfach immer an diese Grenzen zwischen den Kreativen und den Number Crunchern, ja. Dass die sich nicht verstehen, ja.
Die einen wohnen im Keller und haben dicke Brillen und
genau, also ich habe mal, ich halte ab und zu Vorträge auf Konferenzen und einen Vortrag habe ich mal auf der Shopper Brain Konferenz gehalten und da habe ich unseren Creative AI Ansatz präsentiert. Wir haben eine riesengroße Studie mit 6 Branchen. Da haben wir gezeigt, wie man mit Causal AI rausfindet, was so die DNA für erfolgreiche Spots sind. Ja. Und hinterher habe ich das Speaker Rating bekommen und ich hatte es schon so ein bisschen am Feedback gemerkt. Das war meine schlechteste Rede, weil das ein sehr kreatives Publikum war. Und die waren überhaupt nicht einverstanden mit meiner Message. Und ja, wurde halt nicht verstanden. Und das,
weil sie es als einschränkend empfunden haben, weil sie das sozusagen, der will unsere Kreativität hier beschneiden.
Genau, ja, die haben einfach grundsätzlich das nicht verstanden, was ich meine. Denn ich glaube fest an Kreativität. Und ich glaube fest an die unheimliche Intelligenz der Intuition, menschlichen Intuition. Aber man kann in diesen Daten gewisse Guidelines, ja, finden, die es helfen, dass man, ich sag mal, 2 Drittel der Ideen und Spots einfach mal schon mal aussortiert, bevor man sie produziert. Und wenn man sieht, ja, wie das die meisten Spots einfach schlecht sind, ja, und nur wenige 5- oder 10-fachen ROI zeigen, dann sieht man ja, wie sinnvoll es ist, da auch mal einen anderen Blick zuzulassen. Ja, ich glaube daran, dass diese beiden Welten miteinander arbeiten sollten, statt getrennt. Und dazu muss man offen sein, sich zuzuhören.
Und das passt ja zu unserer Diskussion mit den multiplen Einflussgrößen. Das heißt eben, in der Kooperation selber durch die multiplikative Wirkung steckt ja schon ein Riesenhebel. Und wenn man nur jeden der Faktoren ein bisschen steigert, hat man in Summe mehr als einen einzigen Faktor zu perfektionieren. Und das, was ich auch rausgehört habe, was ja auch in kreativen Kreisen eigentlich bei Top-Kreativen schon auch angekommen ist, weil es gibt ja diesen einen Satz, Give me the freedom of a tight brief. So, was du gerade gesagt hast, durch die Kausalanalyse, ja, gibt man Leitplanken vor. Also man macht es sehr eng, aber dann innerhalb diesen engen Grenzen, da sind dann ist die Kreativität entfaltet die größte Wirksamkeit. Also das finde ich ein sehr positives Bild und würde das natürlich unterstützen, und vielleicht können wir gemeinsam dran arbeiten. Jetzt als letzten Punkt, von unserem tollen Gespräch kommt noch die Bildschirmschonerfrage. Und zwar, wenn du die Chance hättest, für ein Jahr allen Markenverantwortlichen einen Satz für mehr Wahrheit, mehr Klarheit und mehr Wirkung, weil so empfinde ich dich. Du bist auf so einer Mission, sozusagen mehr klares Denken, mehr Wahrheit in den Diskussionen reinzubringen. Also diesen einen Satz, was würdest du da draufschreiben als Impuls?
Du sagst, ich soll denn so eine Art T-Shirt-Spruch
Ja, das
oder
ist
was?
genau. Das ist also praktisch hier so ein Bildschirmschoner. Jeden Morgen, wenn ich den Computer hochfahre, zack, ist da der Impuls von Frank Buchler. Was steht da?
In search for truth.
In search for truth. Also macht euch auf die Suche nach der Wahrheit. Super. Toller Abschluss. Vielen Dank, Frank, für dieses tiefgründige Gespräch. Ich hoffe, wir haben unsere Hörer zwischendurch nicht überfordert, aber ich fand, es hat einen sehr, sehr schönen Bogen gehabt. Und du hast mir und meinen Hörern einiges zum Denken gegeben. Also vielen Dank dafür und auch, dass du so freigebig deine Erkenntnisse geteilt hast.
Hat viel Spaß gemacht, Olaf.
Danke. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.